Mir geht's nicht gut. Vielleicht nicht direkt heute Morgen, auch wenn ich etwas Muskelkater von der gestrigen Gartenarbeit habe. Aber mir geht's nicht gut, das wäre mit Sicherheit die ehrliche Antwort im letzten Jahr oder vielleicht auch in einigen der letzten Monate gewesen, wenn man mich gefragt hätte, wie geht's dir? Oder ich bin's ja auch gefragt worden. Da ist zum einen natürlich die Belastung durch die Corona-Pandemie gewesen, die ja, manchmal zwischendurch immens war, sei es nun bei der Arbeit oder aber eben auch zu Hause. Daneben haben wir als Familie mit einer schweren Erkrankung zu kämpfen gehabt in unserer Familie und tun es immer noch. Damit sind dann natürlich zusätzlich viele Sorgen, Ängste und auch Unsicherheiten verbunden gewesen. Wann wird das wieder gut? Und wer mich ein bisschen kennt, der weiß, ich kämpfe auch schon seit einigen Jahren mit meiner Berufung. Ist das, was ich 40 Stunden die Woche tue, eigentlich wirklich das, wozu ich berufen bin? Oder bin ich zu was anderem berufen, wozu mir dann unterm Strich viel zu wenig Zeit bleibt? Das sind so Dinge, die können, wenn man drüber nachdenkt und damit konfrontiert ist, ziemlich grundsätzliche Fragen aufwerfen. Die grundsätzlichste: Was ist das Leben? Aber andere sind auch, was für Erwartungen und Wünsche an das Leben habe ich eigentlich oder hatte ich mal? Woran mache ich den Sinn meines Lebens fest? Und wie beurteile ich am Ende eigentlich, ob mein Leben erfolgreich war, was auch immer das genau bedeutet, Erfolg? Ja, und was ist, wenn meine Vorstellungen vom Leben enttäuscht werden, sich letzten Endes nicht erfüllen? Was dann? Wie beantworte ich dann diese Fragen und was mache ich mit diesem Leben, das ich dann immer noch zu leben habe? Was ist, wenn der Traum von der heilen Familie platzt, die für mich immer das oberste Ziel war, sei es nun durch Krankheit, vielleicht auch durch Tod eines lieben Menschen oder sogar durch Trennung? Da gibt es Dinge, die kann man nicht mehr rückgängig machen. Was dann? Was ist, wenn ich das Gefühl habe, dass ein Großteil meines Lebens mich nicht erfüllt mit dem, was ich gerne hätte oder haben möchte? Was dann? Ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt. Man setzt sich solchen Fragen nicht unbedingt gerne und freiwillig aus. Und manchmal ist das ja auch einfach nur, wird man dazu gezwungen, sich damit auseinanderzusetzen. Und für den einen oder anderen, glaube ich, öffnen sich da ziemliche Abgründe, wenn sie gezwungen sind, sich damit auseinanderzusetzen. Und in diese Abgründe sind auch schon viele hineingefallen und nicht wieder herausgekommen. Nicht wenige haben ihren Glauben verloren, weil sie auf einmal festgestellt haben, na, das Leben als Christ habe ich mir aber ganz anders vorgestellt. Oder sie waren von Gott so enttäuscht, dass sie es nicht geschafft haben, ihr vielleicht falsches Gottesbild zu hinterfragen, sondern alles weggeworfen haben mit der Enttäuschung. Aber ich habe festgestellt, es kann auch heilsam sein, sich diesen Fragen zu stellen. Man braucht aber einen guten Führer. Man sollte das nicht einfach ohne gute Anleitung machen. Und ich habe da im letzten Jahr eine gute Anleitung gefunden in dem Buch Prediger im Alten Testament. Ein Buch oder ein Prediger, ja, der sich mit diesen Fragen auseinandersetzt, mit ihnen kämpft, ringt, zwischendurch sogar daran verzweifelt. Aber am Ende vielleicht nicht unbedingt auf jede Frage eine Antwort findet, aber gute Möglichkeiten, wie er damit umgehen kann. Und ich glaube auch gute Möglichkeiten, wie wir lernen können, mit Enttäuschungen umzugehen. Das Buch Prediger lässt sich eigentlich super zusammenfassen und der Prediger selbst macht das Ganze am Anfang und am Ende auch ganz knackig. Hauch der Hauche, sprach Kohelet, das ist das hebräische Wort für den Prediger oder eigentlich auch Versammlungsleiter. Hauch der Hauche, das alles Hauch. Ja, war vielleicht ein paar andere Übersetzungen zur Alternative, weil das vielleicht ein bisschen zu hauchig ist. Alles ist vergänglich und vergeblich, nichts hat Bestand, ja, alles ist vergebliche Mühe, Hoffnung für alle. Es ist alles sinnlos und bedeutungslos, unnütz und bedeutungslos. Ja, es ist alles völlig sinnlos, neues Leben. Eh alles egal, unwichtig, alles für den Arsch, das bringt es nicht, geht sowieso alles den Bach runter. Volksbibel. Ja, ihr merkt schon, die Botschaft wird nicht unbedingt besser im Kern, aber wir sehen, da gibt es eine ziemliche Bedeutungsspanne zwischen Hauch, Windhauch, bedeutungslos, sinnlos, nutzlos. Und letzten Endes steckt das alles in diesem hebräischen Wort Hebel, was der Prediger ganz, ganz oft benutzt. Das ist sein Lieblingswort im ganzen Buch. Und das hat eine ziemliche Bedeutungsspanne. Aber was allen Bedeutungen eigentlich gemeinsam ist, die Sache, um die es geht, hat einen Mangel an Substanz und an Bedeutung. Und das in jeglicher Hinsicht. Materiell, zeitlich, logisch, praktisch. Und das unterscheidet zum Beispiel das Wort Hebel und das, was er im Kopf hat, von dem Wort Kot. Kot ist nicht schön. Also wenn wir sagen, mein Leben ist scheiße, dann meinen wir, es ist nicht gut. Und meinen vielleicht sowas Ähnliches wie das, was er vielleicht meint. Aber Kot hat Substanz, ist Materie, kannst du greifen, auch wenn man das nicht will. Hebel, Atem, Hauch, ist nicht greifbar. Ja, du siehst es, versuchst es zu packen und da ist nichts. Mit Kot kannst du noch was Sinnvolles machen. Du kannst den Acker düngen und daraus kann was wachsen. Ja? Mit Hebel geht das alles nicht mehr. Hebel hilft dir da nicht weiter. Und das ist schon relativ ernüchternd, wenn wir uns das überlegen. Also das Fazit des Predigers letzten Endes lautet: Es gibt nichts in diesem Leben, das der einerseits der Mensch ausreichend kontrollieren kann. Dazu kommen wir gleich noch. Und es gibt nichts in diesem Leben, das ansatzweise genügend Substanz hat, um uns dauerhaft Stabilität zu geben, Befriedigung, ein Gefühl von Erfolg oder von Sinn, Sicherheit oder Gewissheit oder was auch immer du da jetzt anfügen möchtest. Es gibt nichts in diesem Leben. Alles ist Hebel. Alles ist Hauch. Und das gilt nicht nur. Oder für was gilt das? Ja, letzten Endes ist er der Meinung, das gilt für alles unter dieser Sonne, alles, was du hier siehst. Und für jeden Menschen, egal ob er nun fromm ist oder nicht, Hebel gilt für alle zu jeder Zeit. Das ist ziemlich ernüchternd und ich weiß nicht, wie oft ihr schon mal das Buch Prediger gelesen habt. Also mir geht es jedes Mal so, wenn ich das lese, denke ich mir am Anfang, was hat das bloß in der Bibel verloren? Ja, das kommt einem seltsam vor, dass ein frommer Israelit, der er wirklich auch ist, zu so einem Fazit kommt. Wie kommt er eigentlich dazu? Nun, der Prediger hat ganz viel beobachtet. Er hat sein eigenes Leben beobachtet, er hat die Welt um sich herum beobachtet und drei wesentliche Beobachtungen, es gibt noch ein paar mehr im Buch, aber die drei wesentlichsten will ich mal aufgreifen. Das eine ist, er hat festgestellt, es gibt keinen dauerhaften Gewinn, egal was der Mensch tut. Egal wie sehr er sich abmüht und was er macht, er hat keinen dauerhaften Erfolg von seinem Tun. Das liegt daran, dass in dieser Welt alles immer wieder in einem Fluss ist. Die Sonne geht auf, die Sonne geht unter, die Sonne geht auf, die Sonne geht unter. Jahreszeiten kommen, gehen und so ist das mit ganz vielen Dingen. Und egal was der Mensch tut, er kriegt diesen Lauf nicht unterbrochen. Und wozu führt das? Es führt dazu, dass das, was Menschen getan haben, vergessen wird. Du kannst nichts Dauerhaftes schaffen. Ja gut, wir lesen heute noch in der Schule Goethe und Schiller, wir hören vielleicht noch Bach, aber ganz ehrlich, wie viele Leute sind in diesen Jahrhunderten vergessen worden? Und in wie vielen Jahrhunderten wird man noch Goethe und Schiller lesen und Bachmusik hören? Wer weiß das schon? Klar, es gibt ein paar Leute, die scheinen etwas Dauerhaftes geschafft zu haben, aber auch das ist eigentlich nicht richtig wahr. Was früher einmal geschah, wird wieder geschehen und was Menschen getan haben, wird wieder getan. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Und das gilt für jeden Lebensbereich. Das gilt für den Erwerb von Wissen und Weisheit. Das gilt für den Genuss des Lebens. Das gilt für das Schaffen großer Werke. Das gilt für Reichtum, seien es nun Häuser, Diener, Sklaven. Also das sind jetzt keine aktuellen Beispiele, aber damals waren es Beispiele, ja, die der Prediger anführt. Sei es eine große Rinderherde oder was auch immer. Und selbst Macht. Nichts davon ist von Dauer und deswegen gibt es unter dieser Sonne keinen Gewinn eigentlich. Die zweite Beobachtung ist, dass selbst wenn es einen vorübergehenden Nutzen gibt von dem, was ich tue, der Tod wischt alles weg. Und so fragt sich der Prediger, am Ende muss auch ich, als weiser Mann in Klammer, sterben wie der Dumme. Was hat es mir dann gebracht, dass ich so überaus klug geworden bin? Ja, ist eine berechtigte Frage. Wofür all die Arbeit in die Weisheit gesteckt, wenn ich genauso sterbe wie der Dumme? Und zuletzt hasste ich meinen Besitz, sagte der Prediger, den ich mir unter der Sonne erworben hatte, denn ich muss ihn ja dem Menschen hinterlassen, der nach mir kommt. Wer weiß, ob er klug oder dumm sein wird und trotzdem verfügt er über meinen ganzen Besitz. Wozu habe ich dann so hart und klug gearbeitet unter der Sonne? Auch eine berechtigte Frage. Ich arbeite ja im Notariat und es kommen ja des Öfteren auch Leute, die ihr Testament machen. Und nicht selten ist da auch der Gedanke, da gibt es dann einen nichtsnutzigen Sohn, sag ich mal, den die Eltern enterben wollen, weil sie Angst haben, dass er den hart erarbeiteten Besitz der Eltern, das Familienerbe, verprasst. Ja, das ist genau die Überlegung, die der Prediger auch hat. Was ist, wenn das ist? Was habe ich dann noch von meiner ganzen Arbeit gehabt? Ja, nicht viel. Und die dritte Beobachtung ist das, was wir eben auch im Intro-Video gehört haben. Es gibt für alles eine bestimmte Zeit. Und zwar nicht nur eine positive Zeit. Es gibt eine Zeit des Leidens, eine Zeit der Freude, eine Zeit des Lachens, eine Zeit des Weinens und so weiter. Wir haben das gehört. Und wer bestimmt diese Zeit? Ja, nicht der Mensch. Gott ist derjenige, der diesen Zeitenwechsel bestimmt. Und als Christ glaube ich, dass er das in seiner Weisheit lenkt und leitet. Gott ist deshalb auch für den Prediger der Einzige, dessen Tun im Gegensatz zu unserem Tun dauerhaft ist. Weil wer die Gezeiten bestimmt, das ist der Einzige, der etwas Dauerhaftes schaffen kann. Und wir sind das nicht, das ist nur Gott. Aber, und das ist die Kehrseite daran, sagt der Prediger, nützen tut uns das eigentlich auch nicht viel. Denn wir können Gott nicht kontrollieren. Wir sind absolut abhängig von ihm. Und insofern hat er das eine. Und das zweite ist, und er sagt, wir verstehen auch nicht immer, wie Gott diesen Wechsel der Zeiten herbeiführt und warum er das tut. Warum muss jetzt Person XY gerade dieses Elend erleiden? Warum musste der sterben? Warum mussten die sich trennen? Warum haben die ihr Kind verloren und nicht andere? Ja, wir verstehen das nicht. Und so sagt er, wir können nicht begreifen, was Gott von Anfang bis Ende tut. Das Einzige, was wir tun können, ist, wir können das nehmen, was wir von Gott bekommen. Wie Hiob es sagt, Gott hat gegeben, Gott hat genommen. Und wir können die guten wie die schlechten Zeiten annehmen, auch wenn wir nicht verstehen, warum es gerade gute oder schlechte Zeiten in unserem Leben sind. Aber, und das ist der Hoffnungsschimmer, auch das ist eine Gabe Gottes, sagt der Prediger. Aber der Prediger hat nicht nur diese Beobachtungen, er hat auch Ratschläge oder ich sag mal, er hat Möglichkeiten gefunden, wie er trotz all dieser scheinbaren Nutzlosigkeit und Sinnlosigkeit des Lebens gelernt hat, damit umzugehen und da doch einen gewissen Nutzen daraus zu ziehen. Und es sind im Wesentlichen zwei Ratschläge. Der eine, er klingt ganz simpel und ist manchmal furchtbar kompliziert, genieße die schönen Augenblicke, die du in deinem Leben hast. Es gibt darum kein größeres Glück für den Menschen, schreibt er im zweiten Kapitel, als dass er isst und trinkt und sich's gut gehen lässt, als Ausgleich für seine Arbeit. Auch habe ich eingesehen, das kommt alleine von Gott, denn wer kann essen und wer sich sorgen ohne ihn? Und wenig später nochmal, auf, iss mit Freuden dein Brot und trink fröhlich deinen Wein, denn Gott gefällt schon lange, was du tust. Jederzeit trag festliche Kleider, und spar nicht mit duftendem Öl auf deinem Haar. Genieß das Leben mit einer Frau, die du liebst, oder mit einem Mann. Und so verbring alle Tage deines vergänglichen Lebens, die Gott dir unter der Sonne schenkt. Alle Tage, die nur ein Windhauch sind. Genieß die schönen Augenblicke, denn sie sind ein Geschenk von Gott. Und warum um Himmels Willen sollten wir dieses Geschenk eigentlich ablehnen wollen, nicht annehmen wollen? Ja, in der Regel nehmen wir Geschenke an. Es sei denn, wir haben ein Problem mit dem Schenker. Dann fällt uns das oft schwer. Genieß die schönen Augenblicke, weil es gibt nur eine endliche Anzahl davon. Und du weißt nicht, wie viele du in deinem Leben davon abbekommst. Ja? Den schönen Augenblick, den du jetzt gerade hast, es könnte der letzte sein. Oder es kommen nicht mehr viele danach. Du weißt es einfach nicht. Darum genieß ihn. Genieß die schönen Augenblicke, weil du weißt nicht, was danach kommt. Vielleicht ist gerade dieser eine schöne Moment mit deinem Ehepartner, mit einem Freund, mit einem Kind. Vielleicht ist gerade genau das oder der Moment, der dir Kraft gibt für das, was später kommt. Und du weißt es aber einfach noch nicht. Darum genieß ihn. Genieß die schönen Augenblicke, egal was gerade sonst außen los ist. Und wenn das Leben gerade sich blöd anfühlt, dann genieß diesen einen schönen Augenblick. und lass dir von schlechten Zeiten nicht gute Momente zerstören. Genieß die schönen Augenblicke, denn das Problem ist, man kann sie nicht planen. Klar, du kannst dir im Kalender eintragen, Kaffee trinken mit meiner Frau, Abendessen mit meinem Freund, aber du weißt nicht, ob das ein schöner Augenblick wird. Aber wenn er gerade da ist, dann nimm ihn. Nimm ihn und lass ihn nicht los. Schöne Momente können auch richtig ungelegen kommen. Was, wenn du gerade noch was Wichtiges zu tun hast? Ja, wenn es möglich ist, dann lass es liegen und genieß den schönen Augenblick. Die Arbeit, die kommt immer wieder. Aber die schönen Augenblicke nicht unbedingt. Genieß die schönen Augenblicke, weil man kann sie einfach nicht festhalten. Man kann sie vielleicht höchstens, und das ist sinnvoll, im Tagebuch aufschreiben oder im Kalender eintragen, damit man sich daran erinnern kann. Aber wenn sie einmal vorbei sind, sind sie vorbei. Dann bleiben sie nur noch in Erinnerung. Und genieß die schönen Augenblicke, weil man kann sie nicht wiederholen. Selbst wenn du dich bemühst und alles so planst, dass es nochmal genau so sein kann wie damals, du hast keine Garantie, dass es wieder genauso ein schöner Augenblick wird. Du hast es nicht unter Kontrolle. Darum nutze und genieße sie, wenn sie da sind. Natürlich macht das noch kein erfülltes Leben. So viele kleine, vereinzelte, schöne Augenblicke, das ist wie so Appetithäppchen. Das ist kein vollständiges Menü. Aber trotzdem ist es genau das, was oft unser Problem ist, dass wir das immer und immer wieder haben wollen und dann in Abhängigkeiten kommen, die uns nicht weiterhelfen. Genieß die schönen Augenblicke und geh nicht davon aus, dass das ganze Leben ein dauerhafter, schöner Augenblick sein wird. Und nimm es als Geschenk Gottes eben an. Denn er ist der Einzige, der dir Befriedigung schenken kann. Das ist die zweite wichtige Botschaft dabei. Wenn er dir schöne Augenblicke schenken kann, dann ist er auch der Einzige, der dir dauerhaft Befriedigung für dein Leben geben kann. Und den zweiten Rat, den der Prediger hat, ist: Denk an Gott und fürchte ihn. Oder, um es vielleicht weniger anstößig zu formulieren und etwas moderner, nimm Gott ernst. Beachte ihn. Ja, tu nicht so, als ob es nicht wichtig ist, dass es Gott gibt. Alles, was Gott tut, ist von Dauer, schreibt der Prediger im dritten Kapitel. Nichts kann man hinzufügen, nichts davon wegnehmen. Gott hat es so gemacht, damit man ihm mit Ehrfurcht begegnet. Was geschehen ist, ist schon lange vorbei und was geschehen wird, ist auch schon wieder vorbei. Bei Gott aber ist das Vergangene nicht verloren. Wie ich eben schon mal sagte, dem Prediger ist klar, Gott ist der Einzige, der etwas Dauerhaftes schaffen kann. Und insofern ist es ganz wichtig, dass wir Gott beachten, denn wenn in diesem Durcheinander in dieser Welt, in all dieser Kurzlebigkeit es einen festen, wichtigen Ankerpunkt gibt, dann kann das nur Gott sein, weil er der Einzige ist, der dauerhaft Dinge schaffen kann. Und der Einzige, bei dem man Befriedigung oder zumindest Momente der Befriedigung erhalten kann, denn er ist der Einzige, der das schaffen kann. Und darum lautet nach allem das Schlusswort: Nimm Gott ernst und befolge seine Gebote. Denn das gilt für jeden Menschen. Gott wird Gericht halten und über alle Taten sein Urteil fällen. Denk an Gott und fürchte ihn, denn am Ende wird jeder von uns Rechenschaft ablegen müssen. Und ich sag mal, die Versuchung ist groß, bei einem Leben, das vielleicht voller Enttäuschungen ist, zu sagen: Was interessiert mich noch mein Lebenswandel? Was interessieren mich die Gebote Gottes? Ist doch eh alles egal. Nee, ist nicht egal. Selbst wenn du der Meinung bist, du hast ein Leben voller Enttäuschungen und du hast das nicht verdient und Gott ist nicht gerecht, indem er dir das zumutet. Dein Lebenswandel ist für Gott trotzdem noch entscheidend. Es ist das, worüber er am Ende richten wird. Es ist nicht egal. Und da gibt es zwei Möglichkeiten, wie man vom Pferd fallen kann. Das eine ist, in Aktionismus zu verfallen. Übermäßigen Aktionismus. Und einerseits sich die falschen Ziele zu setzen und zu sagen: Ich will Wohlstand, ich will Karriere oder was auch immer, und dann die falsche Motivation zu haben, nämlich für mich. Wir haben ja schon gelernt, für mich funktioniert nicht. Ich werde irgendwann sterben. Ich habe da nicht dauerhaft was von. Aber auch das Gegenteil, nämlich lethargisch zu werden oder inaktiv, zu resignieren, ja, das ist auch nicht das Wahre. Denn dann will ich vielleicht nur noch Ruhe, weil ich mir denke, was anderes gibt es eh nicht in diesem Leben. Und ich habe die falsche Motivation, weil ich mir denke, naja, alles andere bringt eh nichts. Aber auch das sagt der Prediger, es ist falsch. Es gibt eine Balance zwischen den beiden Sachen, nämlich einerseits zu handeln, aktiv zu bleiben, auch im Vertrauen auf Gott, sich aber auch immer bewusst zu sein, alles, was ich mache, kann auch für die Katz sein, kann auch umsonst sein. Und in dieser Balance zu leben, ist nicht leicht, aber es ist, fürchte ich, der einzige Weg, wie man in dieser Welt leben kann. Das ist die Botschaft des Predigers. Im Alten Testament. Ist das alles oder was würde Jesus dazu sagen? Gibt es im Neuen Testament vielleicht etwas, was das Ganze ein bisschen hoffnungsvoller macht? Ja, gibt es. Das Neue Testament greift die Beobachtungen des Predigers auf, auch wenn man zugeben muss, das Buch Prediger wird sehr, sehr selten mal wörtlich irgendwo genannt. Aber die Perspektive des Predigers wird im Großen und Ganzen im Neuen Testament geteilt, zum Beispiel von Paulus oder von Jakobus. Aber es gibt einen ganz wesentlichen Aspekt im Neuen Testament und der war dem Prediger leider verborgen. Und das ist die Auferstehung der Toten zum ewigen Leben. Das ist eine Vorstellung, die relativ spät im Alten Testament erst tatsächlich entstanden ist und die wir auch erst in den späteren Büchern finden. Das hat dem Prediger gefehlt und das ist der ganz wichtige Schlüssel im Neuen Testament. Denn wenn Tote auferstehen können zu neuem Leben, dann heißt das drittens, es gibt Hoffnung. Es gibt Hoffnung, dass dieses Leben nicht das einzige ist. Dieses mühsame, vergebliche Leben unter der Sonne ist nicht das einzige Leben. Es gibt noch ein anderes, eins, das uns auch zur Verfügung steht. Es gibt Hoffnung, weil Erfolg nicht mehr das Einzige ist, was meinem Leben Sinn und Bedeutung geben kann, sondern Jesus, den Christus kennen. Das ist das, was Sinn und Bedeutung gibt, denn er ist derjenige, der neues Leben hat und neues Leben schenken kann. Es gibt Hoffnung, weil der Tod eben nicht mehr alle Bemühungen in meinem Leben zunichte machen kann, denn der Tod ist besiegt. Es gibt Dinge in diesem Leben, die ich mir erwerben kann, die ich mit in die Ewigkeit nehmen kann, zum Beispiel die Krone des Lebens. Es gibt Hoffnung, weil ich weiß, dass die Tränen, die ich in diesem Leben vergießen werde, mit Sicherheit eines Tages ewiger Freude weichen werden. Das macht das Leben vielleicht nicht immer erträglicher. Es gibt Momente, wo ich dann immer noch verzweifeln werde. Und es wird mir auch nicht immer die Antwort geben auf das Warum. Aber es gibt mir eine Perspektive, wozu ich das alles ertrage, wozu ich das erleide, wozu ich das durchstehe. Und es gibt mir die Kraft, den Glauben an einen Gott festzuhalten, selbst in bittersten Lebensumständen, weil ich weiß, dieser Gott ist in der Lage, aus etwas Vergänglichem etwas Unvergängliches zu machen. Und das gibt mir Hoffnung. Und das ist übrigens auch die Art und Weise, wie zum Beispiel Jesus oder auch ein Paulus gelebt haben. Klar, wir sehen in den Evangelien oft die Wunder und die tollen Dinge, die getan haben. Aber ganz ehrlich, lest mal zwischen den Zeilen. Das Leben von Jesus und von Paulus war voll mit Enttäuschungen, voller bitterer Momente. Und das war aber genau die Perspektive, die sie aufrecht gehalten hat in diesen Zeiten. Ich möchte zum Schluss kommen und nochmal die drei Fragen vom Anfang aufgreifen. Oh, ihr seid noch da, dann müsst ihr mal ein bisschen weiterklicken. Jawohl. Was für Erwartungen und Wünsche an das Leben habe ich? Ja, es ist gut, Erwartungen und Wünsche zu haben. Ich möchte das mit meiner Predigt heute nicht zerstören. Habt Träume, setzt euch Ziele. Aber seid auch immer bereit, sie loszulassen, wenn ihr merkt, das passt nicht. Oder wenn ihr merkt, das wird mir gerade genommen, dann haltet da nicht krampfhaft dran fest. Denn dieses Leben ist nicht dafür gedacht, dass all unsere Träume und Wünsche in Erfüllung gehen, dass all unsere Bedürfnisse befriedigt werden. Eigentlich ist es sogar normal unter dieser Sonne, dass genau das nicht der Fall ist. Es ist der Normalfall, dass wir enttäuscht werden. Und das ist auch gut so. Denn Gott stellt unsere Wünsche und Vorstellungen auf den Prüfstand. Sind es die richtigen oder sind es die falschen? Er legt sie auf die Waage. Sind sie zu schwer? Sind sie zu leicht? Als was werden sie befunden? Er reißt sie ein, um sie wieder neu aufzubauen, nämlich zu etwas, was Bestand hat. Und darum sind Enttäuschungen hilfreich, weil, wie Heiko am Anfang schon sagte, sie helfen uns, falsche Bilder von Glück und Erfolg und dem Leben aufzudecken, sie zu enttarnen als das, was sie letzten Endes sind, nämlich eine Täuschung. Und gleichzeitig helfen sie uns, den Blick auf das zu lenken, auf das Einzige, was wirklich Bestand haben kann. Und das ist eben Gott selbst, der alleine dauerhaft Glück, Erfolg schaffen kann und schenken kann. Egal, ob das jetzt in diesem Leben so ist oder vielleicht auch erst im zukünftigen Auferstehungsleben. Woran mache ich den Sinn meines Lebens fest? Ist es die perfekte Familie? Ist es eine berufliche Karriere oder eine berufliche Erfüllung? Ist es möglichst viel an Besitz? Naja, nicht möglichst viel, nur das Einfamilienreihenhäuschen und ein neues Auto und das neueste iPhone. Ansonsten bin ich ja glücklich. Ja, ist es das? Der Prediger hat all diese Dinge auf den Prüfstand gestellt und ist zu dem Schluss gekommen, dass nichts davon dem Leben wirklich Sinn geben kann. Gar nichts. Und deswegen sollten auch wir uns davor hüten, den Sinn unseres Lebens daran festzumachen. Nichts davon kann dauerhaft Befriedigung geben. Befriedigung geben kann nur das, was ich eben genannt habe. Genieß die schönen Augenblicke, fürchte Gott und hab Hoffnung, denn es gibt ein Auferstehungsleben. Das ist das, was Sinn gibt. Wie beurteile ich den Erfolg meines Lebens? Ja, wir definieren Erfolg oft über die drei Bereiche Familie, Karriere, Besitz und manchmal auch Gemeinde. Wir definieren Erfolg über das, was wir darin in diesen Bereichen erreicht haben, Ziele, die wir erreicht haben, Dinge, die messbar oder sichtbar sind. Aber nur selten ziehen wir in Betracht, dass auch das Scheitern, das Nichterreichen von Zielen ein Erfolg sein kann oder zumindest zu Erfolg führen kann. Magnus Malm, ein schwedischer Autor, hat in seinem letzten Buch geschrieben, wie ein Mensch seine Enttäuschungen verarbeitet, sagt mehr über ihn aus als all seine Erfolge. Und da hat er recht. Der wahre Wert des Lebens ist nicht, wie viele gute Erfahrungen, wie viele tolle Ereignisse habe ich erlebt, wie viele schöne Urlaubsorte habe ich besucht, wie viele Menschen habe ich geholfen, was auch immer. Wie hoch war mein Jahresumsatz? Nein, das ist nicht Erfolg. Erfolg ist, wie du mit den schlechten Ereignissen umgegangen bist, wie sie dich als Person geprägt haben, was sie mit deinem Glauben gemacht haben. Bist du in Selbstmitleid verfallen in schlechten Zeiten? Hast du die Achtung vor dir, vor Gott oder vor dem Leben verloren? Bist du zynisch geworden? Bist du bitter geworden? Oder aber hast du dich entschieden, auch in schlechten Zeiten Gott in allem treu zu sein? Das ist ein Erfolg. Das ist ein Erfolg, wenn du das festgehalten hast, Gott in allem treu zu sein. Das ist ein Erfolg, den kann man schlecht messen und auch schlecht sehen, aber es ist einer in Gottes Augen. Und vielleicht bist du genau damit ja jemandem ein Vorbild, der ebenfalls gerade mit Enttäuschungen in seinem Leben kämpft und der an dir sieht, wie man mit Enttäuschungen leben kann. Und was passiert dann? Dann hast du auf einmal unversehens durch deine Enttäuschungen, durch deinen Umgang damit Frucht gebracht im Leben von jemand anderem. Und letzten Endes ist das entscheidende Kriterium für uns. Nicht haben wir Erfolg, sondern haben wir Frucht gebracht. Und wie wir alle wissen, um Frucht zu bringen, muss oft etwas sterben. Zum Beispiel ein Weizenkorn. Was ist das Leben? Ich würde euch jetzt gerne die allumfassende Antwort darauf geben, aber ich verkneife es mir. Stattdessen fordere ich euch dazu heraus, denkt mal über diese Frage nach. Was ist das Leben? Und wer vielleicht im Laufe des Tages schon meint, eine gute Antwort gefunden zu haben, schickt sie mir doch an meine E-Mail-Adresse. Dann würde ich sie gerne heute Abend, wenn ich das nochmal predige, nämlich den Menschen, die hier sitzen, würde ich dann eure Antwort auf diese Frage gern weitergeben. Gott segne euch.